Einen recht schönen guten Morgen. Bevor ich mit der Predigt beginne, noch ein persönliches Wort. Ich habe gestern meine Frau wieder aus dem Krankenhaus holen dürfen und es geht ihr den Umständen entsprechend sehr gut. Die Entzündung ist zurückgegangen und dank vieler Gebete und des Herrn Hilfe kam es nicht zu einer Operation. Und dafür sind wir sehr dankbar und sie lässt euch alle ganz herzlich grüßen. Es waren nicht ganz einfache zweieinhalb Wochen, aber wir haben die Hilfe des Herrn erfahren. Und das ist ja immer auch unser Trost, dass wir oft einfach mit den Herausforderungen des Lebens konfrontiert werden, mit Krankheit und Tod zu tun haben. Aber unser Herr hilft uns und hilft uns hindurch und trägt uns da, wo wir einfach seine Hilfe auch brauchen, wo wir selbst keine Kraft mehr haben. Danke für alle Unterstützung, vor allem auch im Gebet. Und liebe Grüße von meiner Frau. Das Thema heute Morgen heißt Nachahmer, werdet Nachahmer Gottes. Jemanden nachzuahmen, das ist ein Vorrecht. Und es hat damit zu tun, dass wir ein Ebenbild Gottes sind. Gott hat uns geschaffen, wir sind sein Ebenbild. Unsere Gefühle der Freude, der Trauer, des Zorns sind auch Gott nicht unbekannt. Und er ermutigt uns einfach, diese Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, auch in unserem Leben anzuwenden, zum Wohl für uns persönlich, aber auch in der Beziehung zueinander und im Verhältnis zu unserem Gott. Und ich möchte uns heute Morgen einige Verse lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, 25 bis Kapitel 5, Vers 2. Es sind einige Verse, die davon sprechen, dass wir einfach diese Liebe Gottes, die er uns gegeben hat, auch widerspiegeln und auch untereinander ausüben und leben. Und Paulus hat das immer wieder so ein bisschen gut verstanden, auch das Gegenteil von Liebe ein bisschen aufzuzeigen. Was es eigentlich heißt, ja, einander annehmen und was es eigentlich nicht heißt. Und von daher führte er ein bisschen hier weitergehend aus, ab Vers 25. Deshalb redet als solche, die die Lüge abgelegt haben, die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Beim Zürnen sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über euren Zorn. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Der Dieb stehle nicht mehr. Vielmehr soll er sich anstrengen und mit seinen eigenen Händen das Gute schaffen, damit er dem, der Mangel hat, etwas zu geben hat. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern nur eins, das da, wo nötig ist, gut ist, aufzubauen, damit es so den Hörenden und den Hörern Gnade gibt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt wurdet auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung soll abgetan sein von euch samt aller Schlechtigkeit. Seid vielmehr zueinander gütig, barmherzig, vergebet einander, wie auch Christus vergeben hat. Werdet also Nachfolger Gottes als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu herrlichem Wohlgeruch. Wer diese Verse liest oder hört, muss sagen, die Bibel ist aktuell und kennt die Probleme, die wir heute haben. Ob diese Auseinandersetzungen im Großen stattfinden, zwischen den Staaten oder zwischen Nachbarn oder in der Familie. Wir spüren und erleben immer wieder, dass da uns etwas Entscheidendes fehlt, nämlich die Liebe. Und die Liebe hat eine Kraft, die einfach die Situationen ändern kann, die Gefühle verändern kann, die Kraft geben kann. Und Paulus zeigt hier etwas als Hintergrund das Gegenteil der Liebe auf. Das ist Lügen, Zürnen, Stehlen und nutzloses Reden. Und im Zorn scheint Paulus eine besondere Bedeutung im Zusammenleben in der Gemeinde beizumessen. In Vers 31 werden die verschiedenen Variationen des Zornes verdeutlicht. Und neben dem Zorn selbst sind es Erbitterung, Wut, Geschrei und Schmährede. Das hört sich jetzt etwas sehr düster an, aber das kommt vor. Wir Menschen sind emotional und können in diese Richtung dann auch reagieren. Und so scheint, es scheint so, dass der Zorn im direkten Widerspruch zu der Liebe steht. Wer liebt, kann nicht in erbitterter Wut, in Zorn und Geschrei und Schmährede dem Nächsten begegnen. Das schließt die Liebe aus, wie Licht Finsternis ausschließt. Und einmal müssen wir darüber sprechen, dass es den Zorn Gottes gibt, der uns zum Beispiel auch im Alten und im Neuen Testament begegnet. Worüber ist Gott zornig? Der Zorn Gottes steht über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit in dieser Welt. Von Gott selbst wird in der Bibel berichtet, dass er sehr traurig und zornig wurde. Und dieser Zorn hatte dann auch seine Auswirkungen. Die Vertreibung aus dem Paradies, die 40-jährige Wüstenwanderung des Volkes Israel. Moses durfte das verheißene Land nicht betreten und David durfte nicht den Tempel bauen. Das Volk Israel wurde aufgrund des Zornes Gottes, weil es sich gegen Gott gewandt hat, mehrmals in Gefangenschaft geführt. Gott ist zornig auf die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen. Dürfen wir denn auch zornig sein, als Ebenbild Gottes, mit den gleichen Emotionen ausgestattet, die er auch hat? Die Antwort lautet eigentlich ja und nein. Paulus sagt in Epheser 4, 26, wenn ihr zürnt, zornig seid, dann sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Es gibt also einen Zorn, der zu unseren Emotionen gehört und der zulässig ist. Und es gibt einen Zorn, der sich mit der Sünde verbindet. Es geht hier um die Nachahmung Gottes. Werdet meine Nachahmer. Und Paulus fordert die Gemeinde und die Mitglieder der Gemeinde und auch uns heute Morgen einfach auf, Gott nachzuahmen. Gott zu imitieren. Genau das Gleiche zu machen, was er tut und getan hat. Die Nachahmung bezieht sich auf das Vorhergehende und ist auf die Liebe, die Vergebung und die Verzeihung in diesem Abschnitt beschränkt. Gott nachzuahmen, zu imitieren. Das Wort Mime kommt daher. Das griechische Wort Mime wird da verwandt für Imitation und bedeutet eigentlich jemanden nachmachen. Die Schauspieler nennen sich auch manchmal Mimen, weil sie etwas nachmachen, etwas spielen, was sie eigentlich nicht sind. Aber wir dürfen unserem Schöpfer nachahmen und Christus ähnlicher werden. Und das ist ein großes Vorrecht. Christus hat uns zuerst geliebt und uns vergeben und verziehen. Ein Nachahmer Gottes liebt und verzeiht. Oder was kann man von einem Christen erwarten? Dabei geht es nicht um eine Du-sollst-Liste, sondern vielmehr darum, positiv herauszustellen, was das Christsein eigentlich, was meine Beziehung zu Gott eigentlich ausmacht. Der Nachahmer Gottes ist wahrhaftig. Da heißt im Vers 25, deshalb redet als solche, die die Lüge abgelegt haben, die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind, weil ein Vertrauensverhältnis da vorhanden ist. Weil wir erwarten können voneinander, dass wir uns die Wahrheit sagen. Das gilt in der Familie, in einer Beziehung und auch in der Gemeinde. Sicherlich heißt Wahrhaftigkeit nicht, dass ich alles sagen muss, was ich weiß. Aber wenn durch mein Schweigen ein falscher Eindruck entsteht, muss ein Nachahmer Gottes zur Wahrheit stehen. Ein zweiter Aspekt ist der Nachahmer. Gottes ist versöhnungsbereit. Beim Zürnen sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über euren Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Wir sind hier wieder beim Thema Zorn angelangt. Zorn als Gegenstück von Liebe, Vergebung und Verzeihen. Zorn überfällt uns. Aber wir dürfen hier dem Teufel keinen Raum geben. Und Paulus benutzt hier eine Stelle aus Psalm 4, Vers 5. Dort werden die Zürnenden aufgefordert, ihren Nachtlager alles noch einmal zu bedenken und stille zu werden. Und Paulus greift in diesem Zusammenhang auf, bevor es Nacht wird, soll man den Zorn auch den Gerechten, den berechtigten Zorn, ablegen. Die Sonne geht nicht unter über euren Zorn, heißt es da. Und im Judentum ist mit dem Sonnenuntergang der alte Tag beendet und der neue beginnt. Könnte man dann eben diese Aufforderung auch so verstehen, nehmt den Ärger des Tages nicht in den nächsten Tag mit hinein, sondern gebt das Gott ab. Das ist der Umgang mit dem Zorn. Und wir sind oft zornig. Ja, also wenn da mehr einer die Vorfahrt nimmt, ne, dann geht das eine explosionsartige Handlung. Höhepunkt ist Hupen oder so. Aber es gibt auch andere Formen, wo man selbst auch verletzt wird oder verkannt wird oder einem Unrecht geschieht. Und dann muss man nochmal drüber nachdenken und sagen, was mache ich denn da jetzt mit meiner Wut, mit meinem Zorn? Ja, ich darf ihn haben, aber ich soll ihn nicht in meiner Seele setzen lassen, sondern ich soll ihn einfach Gott abgeben und den nächsten Tag nicht damit dann beschweren. Es ist wichtig, berechtigten und unberechtigten Zorn spätestens am Abend Gott abzugeben. Das ist heilsam für die Seele. Und es ist manchmal hilfreich, wenn man auch ein bisschen dazu neigt, dass man das auch wieder mit den Personen, die es vielleicht betroffen haben, wieder klärt. Der frühere Leiter von Krelingen, Heinrich Kemner, hatte meinen Gottesdienst zu leiten und war in der Sakristei und seine Frau war neben ihm. Und dann macht er den Knopf zu und dann knackt der Knopf hier oben an dem Kragen weg. Er wütend, wie kann das passieren? Ne? Und dann finden sie den Knopf nicht und es fängt schon an, die Glocken fangen schon an zu läuten. Gleich muss er nach vorne gehen und treten. Und er ist ziemlich ungehalten, ne? Und aber im letzten Moment findet seine Frau den Knopf und näht ihn wieder noch an und er kann nach vorne gehen. Und er spürt aber diese innere Erregung. Und dass er auch nicht so ganz nett zu seiner Frau war. Und bei dem ersten Lied, wo er vorne stand, dann hat er ihre Augen gesucht. Und da sie sich gut verstehen, hat er dann in diesen Augen auch schon sehen können, ist schon in Ordnung, Heinrich, mach weiter. Und dann konnte er auch dann wieder. Ja, aber dieser Zorn, der kommt einfach auf uns zu. Und wir müssen mit ihm dann auch eben einfach fertig werden. Und der anschließende Gottesdienst wurde zu einer Anbetung der gereinigten Herzen. Das ist einfach wichtig, dass wir mit dem, was uns belastet, nicht nur der Zorn, dass wir das einfach zu Gott bringen dürfen. Auch gerade wenn wir eine Woche zurückschauen oder auch länger und sehen einfach, Herr, das und das ist passiert und wir feiern heute gemeinsam das Abendmahl. Wir dürfen einfach gereinigt vor Gott treten und sagen, Herr, fülle du mich. Der weitere Aspekt ist, der Dieb stehle nicht mehr, vielmehr soll er sich anstrengen und mit seinen eigenen Händen gut das Gute schaffen, damit er dem, der Mangel hat, etwas zu geben hat. Auch wieder von der negativen Seite die positive Erzählung. Klar, sollen wir nicht stehlen, aber die Wortwahl des Paulus bezeichnet einen professionellen Dieb, der von seiner Gaunerei lebt. Das kann bei einem Nachahmer Gottes nicht möglich sein. Das steht schon in den 10 Geboten so. Und positiv soll ein Nachahmer Gottes mit den eigenen Händen arbeiten und das Gute schaffen. Und dabei soll er sich anstrengen, wie es dort steht, hart arbeiten, damit er dem, was er erarbeitet hat, auch noch etwas abgibt. Der Nachahmer redet so, das ist der vierte Aspekt, dass es gut tut. Wer Christus nachfolgt, redet so mit anderen, dass das den anderen gut tut. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, Vers 29, sondern nur eins, das da, wo nötig ist, gut ist aufzubauen, damit es so den Hörern Gnade gibt. Aufbauen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf dem Tag der Erlösung. Ein schlechtes Wort ist demnach ein Wort, das den anderen nicht aufbaut und erbaut. Der bekannte Schweizer Pfarrer Walter hat einmal gesagt, der Teufel verleitet uns Christen dazu, anstatt dass wir den Mitmenschen die Vergebung weitergeben, dass wir uns ganz ungebührlich für ihre Sünden interessieren und ihre Fehler registrieren. Man interessiert sich zu viel für die Sünden der anderen und was für eine schandbar lange Zeit des Lebens verschwätzt man so über die Sünden der Mitmenschen. Wir kritisieren sie und wir richten sie. Manchmal sind das banale Dinge. Als ich so 18, 19, 20 Jahre alt war, habe ich vermehrt ein Musikinstrument gespielt, die Bassgitarre. Und ich war noch am Üben. Und eines Tages während einer Evangelisation meines Vaters in einem Zelt in Lünen kam mein Vater zu mir und sagte, möchtest du gerne mitarbeiten in der Evangelisation? Und ich habe gedacht, jetzt kommt meine Stunde. Ich darf den Chor begleiten mit meinem Bass. Ja? Ich war so richtig schon in freudiger Erwartung. Dann sagte er, würdest du dir die Haare schneiden lassen? Ich sage, warum das denn? Ich sage, ja, weißt du, damals war das so, ne, als die Zeit der Beatles kam und so, da war dann jeder Zentimeter über dem Ohr galt als wichtig. Ne? Also je länger, heute ist ja überhaupt kein Thema mehr. Aber ein Mitarbeiter zu meinem Vater hat gesagt, hör mal, du hast keine Vollmacht mehr, Anton, weil dein Sohn zu lange Haare hat. Und deswegen war nicht das Bassspielen angefordert, sondern der Haarschnitt. Ich habe es gemacht. Und es wurde etwas kürzer. Also ganz, ganz wenig, aber wurde etwas kürzer. Ne? Nur, da kann man einfach auch sagen, das ist eine Kritik an der falschen Stelle. Ja? Man muss damit aber einfach auch leben lernen. Nebenbei, sein Sohn hat dann 5, 6, 7 Jahre später Haare bis hinten im ganzen Rücken runter gehabt. Das spielt aber dann keine Rolle. Nur die Vollmacht hängt davon nicht ab. Aber wir kritisieren manchmal gerne, wenn andere sich so verhalten, wie man selbst nicht glaubt, verhalten zu müssen. Für ein Nachahmer Christi heißt einfach, die Sonne kann nichts anderes als scheinen, der Vogel kann nichts anderes als singen und die Blume muss blühen. Und der Nachahmer Gottes, die sind zur Vergebung da. Also gehen wir auf die Suche nach den guten Worten, die wir weitergeben können. Paulus zählt in seinen Briefen zuerst das Gute auf und ermutigt dadurch, auch wenn er später auch tadelt. So ist auch alles bei ihm dadurch geprägt, sein Gegenüber zu ermutigen, jemandem Mut zuzusprechen. Und die Verse hier sollen einfach die Nachahmer Gottes seine Mitchristen so auffordern, seine Mitchristen so zu dienen, dass es zur Auferbauung der Gemeinde kommt. Und schlechtes Übereinanderreden hindert dieses Ziel. Der fünfte Aspekt, ein Nachahmer Gottes ist angenehm in seinem Verhalten. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung soll abgetan sein von euch samt aller Schlechtigkeit. Seid vielmehr zueinander gütig, barmherzig, vergebet einander, wie auch Christus vergeben hat. Wenn wir das eine lassen, Bitterkeit, Wut, Zorn und so weiter, und das andere tun, einander zueinander gütig sein, barmherzig, einander zu vergeben, so werden wir uns selbst und die Gemeinde auferbauen. Zorn, gepaart mit Bitterkeit und Wut, findet keinen Anklang in der Gemeinde, auch nicht in der Familie und auch nicht in einer Beziehung. Ein Sprichwort sagt, wer schreit, hat Unrecht, mit all seiner Begrenztheit, diese Aussage. Es ist hier auch noch zu fragen, ob wir diese Verhaltensweise aus unserer Kraft schaffen. Ich glaube nicht. Allein mit unserer Kraft können wir versuchen, Bitterkeit und Wut und Zorn von uns fernzuhalten. Aber die anderen Dinge, wie seid viel mehr zueinander gütig, barmherzig, vergebt einander, ist doch sehr schwer durchzuhalten. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Seine Kraft holt er von Christus, Philipper 4. Und seine Güte und Barmherzigkeit. Und wenn wir uns daran erinnern, was eigentlich Jesus für uns getan hat, dass er im Grunde unser Vorbild ist an Barmherzigkeit, an Güte, dann ist es einfach unsere Aufgabe, dem nachzueifern. und Gott zu imitieren und ihm einfach dann die Gelegenheit geben, mit seiner Kraft in uns zu wirken, damit wir einfach uns gegenseitig helfen und ermutigen. Unser Herr hat uns das vorgelebt. Und er möchte, dass wir das auch tun. Werdet mir ähnlicher, war sein großes Anliegen. Schaut darauf, wie ich mit Menschen umgegangen bin. Mit Menschen, die anders denken, gehandelt haben, als ich mir vorstellen konnte. Und trotzdem hat er sie geliebt. Und das ist einfach auch unser Vorrecht, wenn wir Gott nachahmen. Dass wir diese Barmherzigkeit, die Gnade, die wir selbst erfahren haben, und diese Liebe in Gott, dass wir sie den Menschen auch weitergeben, die uns begegnen. Amen.